Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Wir melden uns nach der vielleicht spannendsten, aufregendsten Badminton-Woche des Kalenderjahres 2024. Zumindest für mich aus Zuschauer-, Badminton-Fan-, Trainersicht war es auf jeden Fall die spannendste. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dir ähnlich ging, Kai, weil es für dich natürlich auch eine sehr besondere Woche war. Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gesprochen. Es war mehr als nur eine Europameisterschaft. Man hatte teilweise sogar das Gefühl, die Europameisterschaft ist sehr, sehr zweitrangig, weil das Thema Olympia-Qualifikation ja alles beherrscht hat. Und damit haben wir, glaube ich, zwei ganz, ganz dicke Bretter heute zu bohren in der heutigen Folge. Und du kannst ja bei beiden Dingen aus allernächster Nähe berichten. Und ich glaube, es bietet sich an, auch damit direkt einzusteigen. Erstmal, wie geht es dir denn so nach dem, was wahrscheinlich, ich würde mal tippen, fast jeder Shuttle Talk-Zuhörer mitbekommen hat nach den vergangenen paar Tagen bei dir?
Mir geht's gut soweit. Ein gewisser Stressabfall auf jeden Fall, den ich spüre so. Klar, aber auch irgendwie, ich hab das ja schon auf den oder im Instagram-Post erwähnt, den du ja kommentiert hast, dass ja auch nicht so viel Zeit jetzt irgendwie ist, um viel zu reflektieren. Vielleicht jetzt hier in der Stunde Schalltalk, aber eigentlich sozusagen mein Programm geht trotz 10 Turnieren am Stück erstmal noch 2 Wochen oder 3 Wochen eigentlich komplett weiter. Das heißt, bei mir stehen noch eigentlich ein paar in dem Sinne Highlights an. Deswegen geht's mir, also kann ich nur sagen, aktuell, es geht mir gut und hatte auch eine gute Woche in Saarbrücken, so unabhängig jetzt, was das sportlich für mich alles bedeutet hat. Aber die Veranstaltung, ja, glaube ich, reden wir gleich auch nochmal drüber, war wirklich vom Feinsten. So alles in allem, denke ich, da gab es, glaube ich, kaum was zu mäkeln, selbst für uns Deutsche. So, also ich glaube, wir haben viel zu bereden.
Das glaube ich auch, ja. Aber vielleicht, falls es doch irgendjemand gibt, der die letzte Woche nichts mitbekommen hat oder auch nichts von dir oder vom deutschen Kampf ums Olympiaticket, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Du hattest ja deine letzte Chance oder warst quasi dazu genötigt, Viktor Axelsen besiegen zu müssen, um noch eine Chance zu haben auf Olympia, und hast das dann nicht geschafft in der ersten Runde direkt. Bei Fabian Roth sieht es aktuell so aus, dass er, glaube ich, noch sehr lange warten muss, was auch eine sehr verrückte Situation ist, weil er ist in die dritte Runde gekommen. Und jetzt hängt es aber von vielen verschiedenen Faktoren, Kontinentalplätzen, Mehrfachbelegungen und so weiter ab, ob dann am Ende sein Platz und sein Ranking reichen wird für Olympia. Aber ja, bei dir leider die Gewissheit, dass du nicht dabei sein wirst in Paris. Und dein Post, du hattest geschrieben, jetzt genau nächste Woche ist erstmal das Final Four in der Bundesliga, danach Thomas Cup, dass du gar keine wirkliche Zeit hast, so darüber nachzudenken. Findest du das gut oder eher schlecht? Also freust du dich jetzt auch auf die Zeit, wenn dann auch die beiden Dinge erstmal rum sind und du vielleicht ein bisschen mehr zur Ruhe kommen kannst und so die letzten Wochen, Monate, bei denen ja viel los war, einsortieren kannst?
Ich finde es eigentlich wirklich super, weil ich glaube, sonst wäre ich so jetzt in ein richtiges Loch gefallen oder so. Und jetzt habe ich irgendwie, in dem Sinne, das hört sich komisch an, aber halt Ablenkung, ziemlich gute Ablenkung. Und dann freue ich mich aber auch extrem auf den Mai. Beziehungsweise das habe ich schon jetzt auch vielen Leuten irgendwie gesagt, die mich das auch so gefragt haben. Ich bin halt auch so der Typ, so direkt, nachdem ich ja gegen Axelsen verloren hatte, wusste ich ja dann, was das bedeutet. Aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und hatte gefühlt so viel Energie für irgendwelche neuen Dinge. Und war jetzt nicht so, lag jetzt nicht den ganzen Tag da im Bett. Und das ist aber einerseits irgendwie natürlich gut oder angenehm, andererseits glaube ich oder bin ich auch fest davon überzeugt, dass ich mir nach dieser Zeit auch eine Pause nehmen sollte und auch unbedingt nehmen will. Geht es halt, wie gesagt, nicht direkt, sondern das mache ich dann im Mai. Und dann, muss ich auch jetzt nochmal mit allen, also mit den Trainern sprechen, wie das genau aussieht. Aber ich glaube, so Mai, Juni sieht es bei mir dann badmintonmäßig mindestens sehr, sehr ruhig aus. Und dann ja, stehen ja auch bei mir ein paar noch Entscheidungen an, wie das jetzt so die nächsten Jahre oder das nächste Jahr vor allem weitergeht. Ja, und diese Zeit werde ich mir auf jeden Fall nehmen. Also das ist fest eingeplant, dass ich von meiner Seite aus halt, ja, dann auch mal in Urlaub fahre, richtig Urlaub mache, ja, und dann mal schaue, wie es weitergeht.
Wir hatten nach der letzten Folge hatte ich dann mit dir ja schon mal besprochen, so ein mögliches Format für den Podcast, und zwar Fragen, die sich keiner zu stellen traut. Dass wir uns gegenseitig Dinge fragen, wo man, ja, wenn man sie vielleicht auch so erstmal fragen würde, auch damit rechnet, da wird erstmal so eine 0815-Antwort kommen und man vielleicht auch nie oder oft keine ehrliche Antwort kriegt. Und wir deshalb jetzt öfter mal auch vorher schon ein bisschen was besprechen, was ist denn was, wo man auch eine ehrliche Antwort auf jeden Fall drauf gibt. Vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen drauf einstellen kann, was gefragt wird, leichter. Ich habe mir jetzt noch mal eine andere Frage überlegt, wo ich gespannt bin, wie du darauf antwortest. Mich würde wirklich interessieren, hattest du vor der EM noch das Gefühl, eine Chance zu haben, dich zu qualifizieren? Nachdem du gesehen hast, was deine Aufgabe ist, was Fabis Aufgabe ist?
Das ist natürlich die Frage, ob wirklich der Glaube da war oder die Hoffnung. Das kann ich, glaube ich, schwer unterscheiden. Aber die Hoffnung war auf jeden Fall da, weil man hat es ja jetzt auch dann gesehen, sprechen wir, glaube ich, auch später noch drüber, Axel ist in gewisser Weise auch schlagbar. Vielleicht jetzt nicht für mich aktuell, aber also die Hoffnung zum Beispiel, dass ich irgendwie in dem Sinne das sportliche Wunder schaffe und selber gewinne, war da. Und dann muss ich auch zugeben, dann hofft man natürlich auch immer irgendwie, dass er noch krank wird oder was weiß ich was. Also ich glaube, das ist jetzt ganz normal. Man wünscht ja irgendwie jetzt grundsätzlich niemandem irgendwas Schlechtes, aber das kann auch alles noch passieren. Deswegen ich war darauf vorbereitet sozusagen auf den Outcome, aber ich habe auf jeden Fall noch gehofft. Und klar, Fabi hatte natürlich die deutlich einfachere Auslosung, aber er musste ja auch erstmal sozusagen seine Spiele gewinnen, um dann sozusagen am Ende vor mir zu landen. Und das hätte ja auch alles noch in dem Sinne aus seiner Sicht schief gehen können. Also war jetzt vorher im Turnier natürlich die Chance, habe ich schon realistisch eingeschätzt, war deutlich niedriger, als sich zu qualifizieren. Aber ich habe auf jeden Fall noch in dem Sinne dran geglaubt, dass es irgendwie noch klappen kann.
Hattest du dann auch so Momente, wo du dir wirklich vorgestellt hast, du gewinnst jetzt vor heimischem Publikum dieses Match oder irgendwie von sowas geträumt? Also war das auch eher irgendwie das Präsentere vor dem Turnier für dich? Eher dieser Wunsch oder dieses Gefühl, dieses Wunder schaffen zu können? Oder war es schon überwiegend ein keine Ahnung, was soll ich da eigentlich machen jetzt bei so einer Aufgabe?
Innerlich glaube ich, also ich habe es mir versucht vorzustellen, Axel zu schlagen. Auch so kam das versucht zu visualisieren, absolut, aber vielleicht hat da, ja, ich glaube trotzdem, am Ende habe ich wahrscheinlich ehrlicherweise nicht wirklich dran geglaubt, weil es halt einfach zu unrealistisch für mich war. So, weil, ja, ich war noch nie nah dran, ihn zu schlagen, oder auch jetzt die letzten Wochen natürlich nicht auf irgendeinem sportlichen Niveau, dass das irgendwie, wo jetzt vorher irgendjemand gesagt hätte, oh ja, Kai hat auf jeden Fall eine Chance. Ich glaube, das hat vor dem Spiel keiner gedacht. Deswegen würde ich da eher sagen, dass das wahrscheinlich nicht so der Fall war. Ich hatte auf jeden Fall, oder ich wusste, ich kann ein gutes Spiel abliefern, wenn es gut läuft, und auch das kann irgendwie cool werden. Aber dass ich das gewinne, da glaube ich, wusste ich, da muss irgendwie was, also auch nicht mit ihm stimmen, so ungefähr. Also das war jetzt nicht, da hatte ich das Gefühl, das habe ich jetzt nicht nur in eigener Hand. Selbst wenn ich wusste, ich muss super gut spielen, und dann muss vielleicht dann noch ein, zwei andere Faktoren da eine Rolle spielen, und das habe ich ja nicht in der Hand, deswegen war das dann eher nicht so der Fall.
Wie war das Spiel für dich jetzt rückblickend?
Geteilt, so teilweise oder mit ein paar Punkten war ich ziemlich zufrieden, aber irgendwie auch ich fand es sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen. Auch so, weil er anders spielt als alle anderen Weltklasse-Spieler so, oder die meisten, gegen die ich bisher gespielt habe, weil er einfach so groß ist und ja, sobald ein Ball zu kurz ist, das wird wirklich direkt bestraft. Und das Feld hat auf mich so klein gewirkt gegen ihn. Und da mit dem Bereich bin ich nicht so zufrieden, dass ich selber dann aus dieser Angespanntheit oder diesem Gefühl, ich muss sehr, sehr genau spielen, dann ein paar einfache Fehler zu viel gemacht habe. Aber so, was ich mir eigentlich taktisch vorgenommen habe, vorher war okay. Ja, aber ich kann auf jeden Fall besser spielen als insgesamt, glaube ich. Oder ich hätte noch bessere Leistung zeigen können. Und deswegen war ich so, ja, sehr gemischte Gefühle so nach dem Spiel. Einerseits, es war gut und ich glaube, viele haben auch gesagt, ja, war voll cool, Ballwechsel dabei und so weiter. Aber ich meine halt, es war 21-12, war halt irgendwie zu deutlich.
Ja, ich fand so vom Eindruck als Zuschauersicht erstmal, es hat knapper erstmal auch gewirkt irgendwie und ich fand, du hast wirklich sehr, sehr viele gute Rallyes auch gespielt, aber es hat so den Eindruck auch gemacht und ich denke, das ist einfach auch gegen Axelsen wahrscheinlich so, man spielt einen mega geilen Ballwechsel, den man vielleicht gewinnt. Und dann ist er aber der dann weit in der Annahme so viel Druck macht und so, ja, auch einfach, wie du schon sagst, das Feld so klein wirken lässt. Man hat immer das Gefühl, man muss jetzt an die Linie spielen, dass dann halt auch plötzlich so 2-3 leichte Fehler passieren, ja, in den ersten paar Schlägen, die dann halt auch nicht so im Gedächtnis erstmal bleiben, aber die dann dafür sorgen, dass plötzlich 10-10 wird es ein 14-10. Und das ist dann schon wieder irgendwie super schwer, aus so einer Underdog-Rolle zu wissen, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder erstmal 4 Punkte aufholen, um ranzukommen. Also ja, ich fand aus reiner Zuschauersicht und als ich das Spiel verfolgt habe, dass du da echt teilweise sehr, sehr krasse Ballwechsel auch mitgespielt hast und auch aus der Abwehr raus ein paar Dinger geholt hast, wo ich schwer beeindruckt war.
Ja, aber du brauchst dann, glaube ich, halt auch in dem Spiel irgendwann mal eine Führung. Und ich glaube, ich habe zu keinem Zeitpunkt in irgendeinem Satz geführt.
Ja.
Ja, weil, wie du sagst, wenn du zurückliegst, ist es dann irgendwie, fühlt sich der Weg oder der Berg noch größer oder höher an, den du da irgendwie bestreiten musst. Was ich aber irgendwie trotzdem danach, nach dem Spiel das Gefühl habe, das lässt sich natürlich jetzt hier in dieser Folge ganz einfach sagen, aber das war wirklich mein Eindruck, dass er irgendwie nicht in Topform ist. Auch wenn ich ihn irgendwie beeindruckend fand gegen mich, aber ich habe das Gefühl, er ist halt smart und natürlich habe ich nicht das Niveau von jetzt vielleicht den nochmal allerbesten Gegnern jetzt bei dem Turnier, auf die er da hätte treffen können. Aber ich hatte schon den Eindruck, irgendwie so bewegungsmäßig, wenn man es wirklich schafft, ihn so tief unten anzuspielen oder so, hat er auch sehr oft so gestöhnt. Also wenn er so einen tiefen Ausfallschritt machen müsste. Ich weiß nicht, ob das so auch so ein bisschen Show war, aber er hat auf mich jetzt nicht, ja, wirkt auf mich auf jeden Fall nicht in der Form jetzt von vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Das muss ich absolut, oder das habe ich in dem Spiel irgendwie trotzdem gemerkt.
Also da kann ich hundertprozentig bestätigen, aus meiner Sicht auch. Ich habe, also das Spiel gegen Kolion habe ich noch gesehen, wo ich erstmal den Eindruck hatte,
das war gut,
okay,
da dachte ich auch.
Da hast du ihm auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten bereiten können. Oder man hatte da den Eindruck, er weiß selber, er kann jetzt hier gerade alles machen. Und
das stimmt,
hat
das
überhaupt krass, keinen Druck gespürt. Und Kolion hatte einfach keinen Schlag, mit dem er irgendwie einen Punkt machen konnte. Aber dann und vor allem das Halbfinale, wo er dann, es werden wahrscheinlich hoffentlich alle mitbekommen haben, ausgeschieden ist, sensationell gegen Thomas Junior Popov. Ich war auch überrascht, wie weit er aus meiner Sicht auch weg ist von vor seiner Form vor einem Jahr. Weil es waren ganz viele Situationen, wo er viel Zeit im Hinterfeld hat, wo er einen hohen Lift sich erarbeitet hat, der zwar von der Länge okay war, aber vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, der haut trotzdem unglaublich viel Richtung Linie und macht direkte Winner. Und er hat so viel, ja, unplatziert, mit viel weniger Power angegriffen, ist dann erstmal da in Bedrängnis auch wieder gekommen oder hat er auch, ja, auch Fehler gemacht, auch sich nicht so gut bewegt im Vorderfeld, wie du gerade sagst, dass ich da auch mega überrascht war, weil auch vor einem Jahr hätte er gegen Popov an einem schlechten Tag, glaube ich, trotzdem 2x zu 15 gewonnen, mindestens. So, und das wäre überhaupt keine Frage gewesen. Und ja, jetzt war ich überrascht, auch wie selten er, wie gesagt, auch irgendwie durchgekommen ist und Punkte gemacht hat aus dem Hinterfeld.
Ja, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Also wenn es so aussieht wie gegen, deswegen, das ist ein bisschen komisch, weil teilweise blitzt es dann halt so noch auf, so gegen Koyon oder so. Oder wenn er irgendwie auf einmal dann dieses sich selber fühlt, so, was man ja so als Sportler sagt, dann ist wirklich jeder, bei jedem Lift, denkst du, okay, also wirklich, da liegt der Ball gleich auf dem Boden und du kannst nichts machen, so ungefähr. Mhm. Aber dann schon so im Viertelfinale gegen Gempke, und es war auch so ein bisschen irgendwie mein Eindruck, wenn er gegen Gempke so ein bisschen gefordert wird, auch so physisch irgendwie, und wenn er halt wirklich mehr laufen muss, wozu ja Gempke absolut in der Lage ist, dass er dann ihn halt ein bisschen längere Ballwechsel spielen lässt, dann ist es irgendwie schon, ja, sieht schon nicht mehr so souverän aus. Und da hat er sich irgendwie so vor allem im ersten Satz so durchgewurschtelt. Aber ja, trotzdem, also Riesenüberraschung, dass er das Halbfinale verliert, weil, ja, also er meinte ja auch dann im Interview danach irgendwie, er hat sehr viele Probleme und sie haben nicht die Zeit, darüber zu sprechen, was jetzt alles sein Problem ist. So, ja, also müsste man ihn selber fragen, was er selber denkt, aber es ist, ja, er hat immer noch kein Turnier gewonnen dieses Jahr.
Ja, verrückt. Ja. Dafür Anders Antonsen, zweiter EM-Titel, ja. Nachdem es ja vor, ich glaube, 2 Jahren war es auch, oder 3 Jahren, mit dem Walkover im Finale noch ein ganz spezieller Titel ist, der vielleicht auch ihm am Ende jetzt nicht so viel bedeutet wie dieses Jahr, wo er alle Spiele in 2 Sätzen gewonnen hat, dann auch am Ende gegen Popov im Finale. Und Frage an dich, bist du überrascht oder eigentlich überhaupt nicht überrascht?
Ich bin fast gar nicht überrascht. Was ich nur sagen kann, ich habe eigentlich jedes Spiel bis sogar Viertelfinale noch live von ihm in der Halle gesehen. Da hat er auf mich eigentlich keinen guten Eindruck gemacht. Oder hat sich eigentlich sehr gequält, hatte irgendwie schon ab dem zweiten Spiel halt auch oder selbst im ersten Spiel gegen Penal war, dann hat er, glaube ich, gegen Caillou gespielt, da lag er eigentlich im ersten, hat sich die ganze Zeit zurück, also es sah nie so super souverän aus. Gegen Arno Merkel waren ja auch 2 extrem knappe Sätze im Viertelfinale. Erst ab Halbfinale so hatte ich das Gefühl, jetzt ist er irgendwie, jetzt spielt er besser und auch souveräner, aber davor hatte ich den Eindruck so, boah, der quält sich hier auch gerade durch, aber es ist halt oft so als Favorit bei so einem Turnier, deswegen glaube ich, muss man das auch nicht überbewerten, aber als Überraschung, dass er jetzt das Turnier gewinnt, überhaupt nicht, weil du musst ja sein Jahr jetzt erstmal anschauen oder die letzten 4-5 Monate und die von Axelsen, und dann hätte man eigentlich ja schon vor dem Turnier so ein bisschen sagen können, okay, eigentlich ist ja Antonsen der Favorit, weil bei fast jedem Turnier, wo er halt angetreten ist, das hat er gewonnen.
Ja. Ja, ganz kurz zu dem Viertelfinale. Hast du schon mal ein Zweisatzspiel gesehen, was 80 Minuten dauert? Das, was du gerade angesprochen hast, ja, gegen Arno Merkel, war 1:20 und es waren nur 2 Sätze. Das war, fand ich auch schon sehr, sehr bemerkenswert. Erstmal. Aber zu Antonsen, mich würde interessieren, warum er aus deiner Sicht so gut ist. Weil ich finde, und auch vor allem, wenn man ihn so anschaut von seinen Bewegungen her, also es spielt ja auch erstmal anders als viele anderen und es sieht auch, finde ich, überhaupt nicht jetzt super schnell oder super dynamisch aus, was er so vor allem im Hinterfeld, finde ich, macht, von seiner Lauftechnik, auch wie er hinten rein und raus aus der Ecke geht, wo ich mir immer denke, das sieht fast ein bisschen, ja, langsam aus im Vergleich zu manchen anderen. Aber also langsam kann es ja auf jeden Fall erstmal nicht sein. Und ist es aber wirklich so, dass er einfach durch sein taktisches Verständnis, durch seine Qualität von den Schlägen da so viel, also dass er das kompensieren kann, dass er schon ein bisschen langsamer auf jeden Fall ist als viele anderen?
Ich denke ja. Also ich stimme dir auch zu, wenn du gegen ihn spielst, kommst dir nicht so super schnell vor. Wo er halt sehr gut ist, muss man wirklich sagen, ist so im Vorderfeld. Da muss man mal drauf achten, wenn er zum Beispiel so dieser klassische Schiebeball, der extrem wichtiger ist im Herren-Einzel, dass da die Qualität stimmt. Also den spielt er im Schlaf mit einer den trifft er so sauber, also das ist Wahnsinn. Ja, aber es ist ja nicht umsonst so, dass er voll oft halt so auch so extrem lange Spiele hat, weil also es ist gegen ihn komplett anders, die Spielweise oder das Gefühl auf dem Feld als gegen Axelsen. Gegen Axelsen hast du wirklich bei jedem, also wirklich bei jedem Schlag, vor allem nach hinten halt das Gefühl, der muss sitzen, weil sonst liegt der Ball auf dem Boden. Bei Antonsen ist eher so, ja, du musst halt, also der macht halt kaum Fehler, wirklich, oder erstmal, und du musst halt so extrem aufpassen, dass du im Vorderfeld ihm nicht, also ein bisschen weniger Zeit gibst, weil sonst ist er da halt extrem anders. Auch so am Ende fand ich, vor allem im Halbfinale hat er dann extrem viele auch, also kann er dann halt auch im Vorderfeld anstatt diesen Skiball so pushen. In diesem Midcourt-Bereich ist er extrem, extrem, extrem stark. Auch, und das ist so das extrem Unangenehme gegen ihn.
Ja, also mein Eindruck ist auch, wenn ich jetzt so die im Herren-Einzel zugeschaut habe, die meisten Spieler, und wenn ich jetzt vielleicht einen Lanier, einen Popov, einen Joachim Oldorf, über den wir vielleicht auch gleich noch sprechen, einen Finne, der im Halbfinale war, über ganz, ganz viele, die ja ein super hohes Level haben, aber wo ich finde, es wirkt erstmal nicht so besonders auch. Also es wirkt erstmal alles ähnlich, die sind alle physisch unglaublich gut. Ja, der eine kann vielleicht ein bisschen härter angreifen als der andere, aber es ist so, ja, es sieht erstmal einfach nach aus, es sind halt einfach erstmal alles super gute Arbeiter. Und Antonsen sicher auch, aber bei dem ist irgendwas anders, finde ich. Also irgendwie sticht der, finde ich, Axelsen wegen seiner Größe natürlich auch, aber er sticht, finde ich, aus diesen bisschen kleineren Spielern im Herren-Einzel schon heraus, weil ich wo ich so aus Trainersicht auch sage, der hat irgendwas, wo ich nicht sage, das kannst du jetzt mit physischer Arbeit irgendwie dir erarbeiten. So, da ist ganz, ganz viel, ja, taktisch, aber auch von seinem Skill im Vorderfeld irgendwie, was ihn schon nochmal besonders macht.
Ja, taktisch und natürlich auch irgendwie gut zu spielen in entscheidenden Situationen. Zumindest vor allem im letzten halben Jahr ist halt auch, also jetzt gegen Arno Merkel hat er 4 Punkte mehr gemacht als sein Gegner in 1 Stunde 20. Das kannst du ja jetzt nicht sagen, also wenn du rein die Zahlen anschaust, dass er da groß überlegen war, also in dem Spiel und auch in den Spielen davor gegen Kaiju und Penal war. Aber halt, wenn es dann halt auch gilt, hat er irgendwie dann noch den letzten Punkt gemacht. Und ja, ich würde trotzdem sagen, so dieses Vorderfeld, das fällt halt im Herren-Einzel manchmal nicht auf, weil die Ballwechsel doch relativ lang sind, dann auf hohem Niveau. Aber wenn man dann da wirklich mal im Detail, glaube ich, reinschaut, wie gut er da spielt und was er da, ja, wie irgendwie trotzdem eher gefährlich ist, ohne in dem Sinne, also eine Schärfe, würde man wahrscheinlich, oder unsere Coaches hier sagen, so in seinen Schlägen hat. Und die das gar nicht so richtig auffällig ist. Also so diese ansatzlosen Swips, diese ansatzlosen Schiebebälle, die sind einfach, glaube ich, dann doch anders nochmal als bei jetzt den anderen Spielern, die du genannt hast, oder eine ganz andere Qualität.
Mhm. Ja, super spannend. Ich bin mega gespannt auch auf Olympia jetzt umso mehr, weil, finde ich, neben Axelsen jetzt auf jeden Fall noch ein anderer ganz, ganz heißer Kandidat, spätestens eigentlich schon seit Anfang des Jahres mit den ganzen Turniersiegen aus Europa im Herren-Einzel mit dabei ist. Aber wir müssen auf jeden Fall, also es gibt, und das muss so ich auch gestehen, neben den EM-Titeln finde ich auch wirklich eine Geschichte, man hätte es mit einem Drehbuch nicht besser schreiben können und keine verrücktere Geschichte als die Olympia-Qualifikation der beiden Popov-Brüder. Und ja, lass uns direkt dazu übergehen. Wir hatten ja gerade schon vom sensationellen Sieg im Halbfinale von Thomas Junior Popov gesprochen. Und das Verrückteste an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass damit nicht nur die Finalteilnahme bei der EM zusammenhing, sondern sich dadurch auch entschieden hat, dass er seinen Bruder in der Olympia-Qualifikation mit dem letzten Turnier in diesem Zeitraum noch überholt. Und vielleicht auch dazu nochmal die Vorgeschichte. Eigentlich war er schon sehr, sehr weit vorne. Die meisten hatten ihn eigentlich im März schon als fast sicheren Kandidaten für Olympia gesehen. Also Thomas Junior Popov. Dann hat sein Bruder Christo die German Open gewonnen. Dann noch Halbfinale All England, was ihm so einen riesen Vorsprung gegeben hat, dass eigentlich jeder gesagt hat, okay, jetzt ist es in die andere Richtung gelaufen. Und Christo hat ja lustigerweise auch gesagt, er ist sich sicher, dass es noch nicht vorbei ist, weil unter Druck ist Thomas am besten. Und daraufhin, ich glaube, es war dann direkt in der nächsten Woche Spanish Masters, Thomas auf einmal im Finale, wieder einen großen Sprung nach vorne gemacht, aufgeholt. Und dann war klar bei der EM, wenn Christo in der ersten Runde verliert und er ins Finale kommt, dann, ja, dann dreht er das Ding nochmal. Und ja, jetzt wissen wir, es ist genauso gekommen. Erste Runde, Christo hatte auch das schwerste Los mit Alex Lanier mit Sicherheit und hat auch, fand ich jetzt nicht, sein bestes Spiel da gezeigt, dann zwei Sätzen verloren. Aber dass dann natürlich Thomas auch mit der Auslosung mit Viktor Axelsen im Halbfinale es dann trotzdem schafft, so weit zu kommen und ihn zu überholen, da war ganz, ganz viel dabei.
Ja. Und dann im Interview nach dem Halbfinale, muss man noch dazu sagen, wurde er gefragt, dass das ja jetzt seine Olympia-Quali war auch. Und da hat er einfach gesagt, daran denkt er jetzt gar nicht. Er ist hier, um die EM zu spielen. Und hat es auch wirklich so, also es war im saarländischen Rundfunk, die das ja live dann übertragen haben. Also wirklich so, hat man ihm auch irgendwie komplett abgenommen. Und also extrem einfach auch coole Socke, oder da habe ich nicht gewundert, dass er das Spiel auch irgendwie dann doch gewonnen hat, unabhängig davon, wie gut jetzt Axelsen gespielt hat an dem Tag. Aber ja, also Wahnsinnsgeschichte. Und natürlich, ich weiß nicht, wie die da zu Hause jetzt, also wie man da überhaupt reden kann jetzt so, oder? Also.
Ja, das frage ich mich auch. Es ging ja vielleicht das auch noch, es ging ja schon los, dass die beiden im Doppel dann auch erstmal vor zwei Wochen noch den Qualifikationsplatz für Frankreich hatten. Dann waren ihre Konkurrenten ja mit dir in Kasachstan und waren da, glaube ich, im Finale oder haben gewonnen. Haben gewonnen, ja. Was ihnen dann nochmal so den Sprung dadurch den Sprung wieder geschafft, die Popovs überholt. Und dann auch hier gab es die nächste Geschichte bei der EM. Erste Runde, Ronan Labar und Lucas Corvée gegen Bjarne Gais und Jan-Colin Völker, auch Favoriten an 6 gesetzt, verlieren in der ersten Runde gegen die Deutschen. Und dann war schon, ja, klar, damit haben sie so das Heft aus der Hand gegeben. Denn wenn die Popovs eine Runde noch gewonnen hätten, wären sie wieder bei Olympia dabei gewesen. Haben dann aber, ja, keinen guten Tag und auch sehr gute Gegner erwischt und sind da auch in der zweiten Runde ausgeschieden. Also für Christo wahrscheinlich jetzt eine Woche zum Vergessen und einer, an der sich nicht gerne erinnern wird. Aber wie du schon sagst, irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Familie und die Jungs, die ticken irgendwie anders. Also, dass ich bei jedem anderen sagen würde, das muss jetzt ein unfassbares Tief sein, aus dem man erstmal ganz lange nicht rauskommt. Und vor allem, wenn ich mir vorstelle, wenn mein Bruder mich mit diesem Spiel überholt und dann sehe ich, wie mein Papa ihm in den Arm fällt. Also das ist auch einfach so eine unglaublich verrückte, seltsame Situation, wo ich gar nicht weiß, wie sich das als Familiengefüge irgendwie anfühlen muss.
Ja, ja.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die das bei sich ganz gut hinbekommen.
Ja, also bis zur EM haben die's, also hat man überhaupt nichts gespürt, dass es da irgendjemand irgendwie beeinträchtigt, sondern die haben alle einfach ihr Ding gemacht. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt da irgendwelche Probleme familiär gibt. Aber ja, also für uns außen ist das, glaube ich, ganz schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen, umso, glaube ich, beeindruckender ist, wie die eigentlich damit bisher umgegangen sind. Aber ich glaube schon, dass das Christo, also ihn persönlich jetzt, glaube ich, schon irgendwie beschäftigt, weil ich glaube, er hätte sich schon gerne qualifiziert, unabhängig davon jetzt, dass er sich auch natürlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob er sich freut für seinen, also wahrscheinlich doch auch am Ende freut für seinen Bruder, dass das auch akzeptieren kann, dass sein Bruder am Ende besser war. Aber ich glaube, er ist ja, so, also wie die Woche halt gelaufen ist.
Ja. Das muss schon, also vor allem dann, die Olympia ist auch noch in Paris. Ich finde, ja, das darf man auch nicht vergessen. Das ist neben dieser Chance Olympia, wo man bei Christo auch sagen kann, er wird noch mal mehr Chancen haben. Er hat jetzt auch nicht die leichteste Konkurrenz für die Zukunft, muss man auch ganz klar sagen. Ist alles andere als sicher, dass er jetzt dann bei den nächsten Olympischen Spielen immer damit dabei sein wird. Aber allein diese Möglichkeit, zu Hause Olympia zu spielen, ah, das ist schon, Also eine ganz, ganz krasse, verrückte Situation. Und also, ich bin gespannt auch, wie er jetzt so die nächsten Monate, Wochen dann drauf ist.
Wenn ich auch das IOC oder BWF wäre oder was, wer auch immer das entscheiden kann oder ob das überhaupt geht, aber ich würde sofort eine Wildcard vergeben. Aber dann, also ich weiß nicht, also wäre natürlich blöd, wenn dann irgendwie am Ende Fabi oder so der Leidtragende wäre, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten, wenn Fabi und Christo sozusagen das gehen würde, das wäre, glaube ich, cool, weil irgendwie gehört das für mich jetzt, also zu den Olympischen Spielen irgendwie dazu. Oder wäre cool auch, wäre eine coole Story, wenn beide Brüder halt irgendwie spielen können. Also es wäre ja okay gewesen, hätten sich im Doppel qualifiziert, aber so ist schon irgendwie, tut schon weh, also mir.
Naja, auf jeden Fall. Ja. Ja, es gibt so viel mehr. Allein schon, wenn man irgendwie, wir waren ja eigentlich EM-technisch nur im Herreneinzel bisher und haben auch da über ganz viel noch nicht gesprochen. Auch der Finne Joachim Oldorf, der ja, finde ich, auch für viel Gesprächsmaterial gesorgt hat, ohne auch nur ein Wort zu sagen, gefühlt. Ja.
Und wenn er da was gesagt hat, war aber, dachte man auf einmal so, wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
Der neue Iceman in der Badminton-Szene. Ja, ich glaube, über den Jungen sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal reden. Auch eine ganz andere Facette dann auch so irgendwie wieder in den Sport gebracht hat. Und ich glaube, auch bei den Fans in Saarbrücken direkt beliebt war und auch die Unterstützung im Halbfinale auf seiner Seite. Auch Anders Antonsen nach dem Spiel meinte, er war erstmal ganz traurig, dass er am Anfang auch die Fans gegen sich hatte. Offensichtlich, also was offensichtlich herauszuhören war. Aber da bin ich auch gespannt, was der Junge so in Zukunft vielleicht noch reißen wird.
Ja, aber das ist Wahnsinn. Das ist die zweite, sagen wir mal, sehr überraschende EM-Medaille von einem finnischen Herren-Einzelspieler in den letzten 4 Jahren.
Ja. Gut, aber lass uns auf jeden Fall mal noch in die anderen Disziplinen reingehen. Und vielleicht auch, wenn du noch andere Backgrounds zum Thema Olympia-Quali hast, weil ich glaube, es gab viele, viele individuelle Geschichten, wo einzelne Spiele jetzt dann am Ende ausschlaggebend waren. Kannst du gerne ergänzen. Da bist du sicher besser informiert noch als ich. Du willst gleich einhaken?
Ja, ich wollte nur sagen, das haben dann auch irgendwie alle gesagt, so, es ging eigentlich das gesamte Turnier nur um Olympia-Quali. Also ich hatte manchmal den Eindruck, es geht gar nicht um EM-Medaillen hier. Und das finde ich irgendwie, also ich habe mir gedacht, es ist irgendwie krass, dass so ein wichtiges Turnier dann das entscheidende Turnier ist. Und ja, also ich bestimmt kaum 30 Spieler auf der ganzen Welt oder so haben, oder 40 Spieler haben noch in dieser Woche irgendwie um ein Olympiaticket gekämpft. Also das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Und das finde ich irgendwie, also das ist Wahnsinn, was das für eine Drucksituation erstmal ist für die Sportler oder was auch für eine besondere Situation. Und irgendwie fand ich es auch, zumindest bei der EM, habe ich das Gefühl, ein bisschen irgendwie schade, weil das so das nimmt so erstmal das Ding weg, dass es da jetzt eigentlich um Medaillen geht, um europäische Medaillen. Und das hatte ich am Anfang gar nicht den Eindruck, dass es darum geht, sondern es geht nur um Olympia und um Olympia und um Olympia, so ungefähr, ja.
Ja, vollkommen richtig. Ich hatte es eingangs ja auch schon gesagt, man hat es irgendwie teilweise sogar vergessen, was das eigentlich für ein Turnier ist, manchmal, weil so viel Thema Olympia war. Ja, aber vielleicht reden wir über Frankreich, die, ja, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ihr erstes EM-Gold geholt haben am Samstag schon. Das war ja das erste Finale vorgezogen, was schon nach den ganzen Halbfinals stattgefunden hat. Und dann mit Tom Chiquel und Delphine Delrue, die nach der Niederlage vor 2 Jahren noch gegen Marc und Isabel jetzt dann den Titel geholt haben. Und dann im Damendoppel am nächsten Tag direkt noch der zweite Titel für Frankreich hinterher. Wo ich auch erst überrascht war, Frankreich hat noch nie gewonnen, aber man jetzt, es hätte mit Thomas ja noch ein dritter Titel sein können, man gesehen hat, okay, jetzt ist auch im Erwachsenenbereich spätestens Frankreich mindestens auf Augenhöhe mit Dänemark auch. Und ja, da erstmal die ersten 2 Titel. Und auch die beiden Französinnen ja dann gegen die Stoevas, wo sie schon in den letzten Monaten auch mal wieder gezeigt haben, dass sie gewinnen können. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass Tran und Lambert eine EM gewinnen, weiß ich nicht, hätte ich nicht dran geglaubt oder hätte ich erstmal geguckt und gesagt, wie? Kann doch gar nicht sein.
Ja, das stimmt. Also, glaube ich, hätte mir ähnlich Oder ich hätte eh nicht reagiert, auf jeden Fall. Aber ja, die haben sich krass entwickelt oder spielen vor allem das letzte halbe Jahr extrem, extrem gut. Muss man sagen, sind Top 20 der Welt. Als europäisches Damendoppel, also da gab es nicht so viele, die es die letzten 10 Jahre geschafft haben. Ja. Außer den Stoivas fällt mir da und erstmal jetzt die letzten 5 Jahre zumindest auch niemand ein.
Ja. Ja, bei den Stoivas vielleicht, wir können ja beim Damendoppel kurz noch bleiben, wo wir auch die letzte deutsche Paarung mit drin hatten, mit Isabel und Linda, die ja Viertelfinale gegen die Stoivas gespielt haben, wo wir auch im Vorhinein schon drüber gesprochen haben, dass sich das wahrscheinlich dann so ergeben wird. Es ist schon echt unspektakulär, was die Stoivas machen. Also ich hab jetzt auch heute Morgen haben wir eine Übung gemacht, 3 gegen 2 und wo die 2 dann in der Abwehr stehen. Und normal, man kann ja natürlich damit anfangen, dass die 2 einfach einen hohen Aufschlag spielen. Ich habe aber gesagt, die 3 schlagen auf und die 2 machen dann eine Stoivar-Annahme, also einfach nur Lift. Und es ist ja wirklich, gegen ganz viele Paarungen extrem, dass die beiden einfach nur lange Aufschläge und nur Lifts in der Annahme spielen und einfach diesen Teil des Spiels komplett herausnehmen. Und dann, ja, auch halt einfach so lange den Ball über die Schnur spielen, wie es dann eben nötig ist.
Ja, aber das machen viele Weltklasse-Damen-Doppel so. Zumindest wenn sie gegen andere Europäerinnen spielen, oder, weil die dann irgendwie sich über Dinge überlegen oder beziehungsweise in Aufschlagssituationen meistens gut sind und das halt auch analysieren und das dann am Anfang vielleicht dann so dann klappt ein paar Punkte, aber irgendwann wird dann halt angefangen, dieses Element vollkommen aus dem Spiel zu nehmen und dann ist es halt ja sehr, sehr harte Arbeit, da irgendwelche Punkte zu erzielen für die Gegner.
Ja. Das ist mir auf jeden Fall nochmal bei dem Turnier extrem bewusst geworden, bei vielen Spielen oder vielen, was ich von den Story was wieder gesehen habe. Und Herrendoppel haben wir noch natürlich auf der Liste mit vielleicht der großen Bastion noch der Dänen, wo man, finde ich, wieder gesehen hat, neben Astrup Rasmussen, die dann souverän auch das ganze Turnier gewonnen haben, noch 2 andere dänische Paarungen, die ja immer noch so ein bisschen unterm Radar vielleicht manchmal fliegen. Vor allem jetzt die Finalisten, Sondergaard Toft, die auch ungesetzt waren, aber die alle ja einfach extrem smart sind und so ja ganz genau wissen, wie man im Herrendoppel sich Punkte, Vorteile erarbeiten kann. Ja. Und auch, wir haben es auch schon oft gehabt, jetzt auch im athletischen Bereich, manchmal mit Sicherheit unterlegen sind einigen Gegnern, aber da ja unfassbares gutes Gefühl am Netz haben und auch ja, Aufschlagssituationen einfach auch wieder clever sind.
Und da darf man nicht vergessen, vor 2 Jahren, also bei der EM waren ja Astrup und Rasmussen nicht am Start, aber da hatten die außer den beiden gefühlt niemanden. Man hatte immer das Gefühl, so Astrup Rasmussen, die hatten ja auch eine Phase, wo sie nicht so gut waren, nicht mehr Top 10. Da war so im dänischen Herrendoppel Brachland. Und jetzt hast du den Eindruck so, wow, bald haben die 5 Paarungen in den Top 32. Und ich muss auch sagen, ich kenne ein paar aus meiner jetzt hier Mannschaft in Dortmund. Und die sind alle gut. Also das ist, ja, die sind echt gut. Und bei allen hat man immer den Eindruck, die werden besser. Und ich weiß nicht, also das Training muss sehr, sehr gut sein. Das wird mir auf jeden Fall immer berichtet, so das Doppeltraining in Brøndby am Stützpunkt. Also ja, aber da geht auf jeden Fall was voran und das war ja jetzt bei der EM ja gefühlt alle anderen Nationen gar keine Chance.
Ja. Dameinzel.
Ja.
Der wievielte
Titel war das?
Der 8. Titel.
Der 8. Boah, das ist cool.
Carolina Marin und ich habe nur den Post von Kirsty Gilmore gesehen, die ja im Finale gegen sie verloren hat und geschrieben hat, dass es ihre 5. EM-Silbermedaille ist. Und dann noch mit einem Augenzwinkern, dass es schon unglücklich ist, in der gleichen Zeit wie Carolina Marin zu spielen. Und ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben und nachvollziehen. Und ich würde es Kirsty auch wirklich extrem wünschen und gönnen, wenn sie mal einen EM-Titel holt. weil auch jetzt, wir hatten ja schon über sie auch gesprochen mit dem Podcast, wo man, finde ich, auch mal mehr über sie erfährt, sie viel zu Wort kommt. Unglaublich sympathische Spielerin. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, dem man irgendwie mehr den Erfolg wünscht als ihr. Und ja, hat super Turnier gespielt, aber halt am Ende einfach, muss man sagen, eine Carolina, die wieder in sehr, sehr guter Form ist, weiterhin. Ja, dann einfach schon eine Nummer noch zu gut, zu groß ist.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat sie ja Glück und Marin beendet ihre Karriere vor ihr. Dann hat sie vielleicht noch ein, zwei Chancen, je nachdem, wie lange sie noch spielen will. Die sind ja ungefähr, also ich glaube, Kirsti ist ein Jahr jünger. Oh, ich weiß gar nicht. Oder okay. selbes Jahr sind die, glaube ich, sogar. Die sind gleich alt. Aber vielleicht muss sie einfach länger durchhalten als Marin. Aber bei Marin hatte ich auch jetzt die ganze Zeit gehört, dass sie aufhört nach Olympia. Aber ich frage mich, warum sollte sie jetzt aufhören? Gefühlt spielt sie jetzt wieder. Sie hat All England gewonnen, sie hat Swiss gewonnen, jetzt die EM locker gewonnen. Gefühlt ist sie jetzt wieder eine richtig, richtig große Medaillenkandidatin für Olympia. Das sah ja auch vor 2 Jahren ganz anders aus. Also warum sollte sie aufhören? Aber ja, für Kirsti ja, wäre es vielleicht gut. Im Dameneinzel gab es nur die, wegen Olympia-Quali gab es ja dann die Situation, dass vor dem Turnier Mia Blichfeld, glaube ich, so knapp 1000 Punkte vor Line Kersfeld war im Race to Paris. Und dann hat aber Mia Blichfeld ihr Achtelfinale verloren gegen Rosi Octavani. Mhm. Aus Frankreich. Und die jetzt für Frankreich antritt, genau. Und ja, Kersfeld hat es ins Viertelfinale geschafft, da aber auch verloren. Also die haben beide eigentlich keine gute EM gespielt für ihre Verhältnisse, aber jetzt ist Kersfeld auf jeden Fall vor Mia Blichfeld im Race to Paris. Da wurden auch sehr, sehr viele Tränen verdrückt auf Seiten von Blichfeld. Also das war zum Beispiel eine sehr dramatische so Geschichte. Und das haben auch alle mitbekommen, die da in der Halle waren. Ja, aber jetzt ist die Frage halt, was der dänische Verband macht, weil bei denen ist es ja so, die können, oder die, da suchen die Trainer aus, wer dann am Ende fährt. Oder in dem Sinne, wer da die besten Chancen hat bei Olympia. Irgendwie aus rein sportlicher Sicht voll verständlich so, dass man sagt, okay, man schickt den hin, wo man sagt, der hat die besseren Chancen, vor allem wenn es so knapp ist, jetzt wie bei den beiden. Aber irgendwie natürlich auch, die wissen das jetzt auch erstmal nicht, wer da jetzt fährt. Und haben jetzt irgendwie beide bei der EM nicht so wirklich Werbung für sich gemacht. Ist auch eine.
Wie würdest du da entscheiden, Kai? Wen würdest du, wenn du der dänische Verband wärst?
Ich weiß nicht. Alle Ergebnisse halt von denen auf dem Tisch. Ich denke, die werden sich halt anschauen, wer hat mehr Potenzial, halt durch die Weltklasse zu schlagen, weil in Dänemark geht es halt schon irgendwie auch bei Olympia irgendwie um die Chance, Medaillen zu gewinnen. Und ich weiß nur, dass Blichfeld ja German Open gewonnen hat, also eigentlich ja in den letzten Wochen sozusagen besser war. Aber ich finde, bei den beiden gibt es aktuell wirklich keinen großen Unterschied. Und ich glaube, die waren beide ja schon bei Olympia. Also ich glaube, Kersfeld 2016, Blichfeld dann in Tokio. Also am Ende, glaube ich, kannst du dann eine Münze werfen. Aber wahrscheinlich die dänischen Trainer, die haben so viel Erfahrung und Expertise, die wissen das. Mein Gefühl sagt mir aber, dass am Ende Blichfeld fährt.
Ja, die haben ja auch kein Problem mit harten Entscheidungen. Also ja, auch die da, glaube ich, wirklich sehr, eine sehr, sehr starke, klare Meinung zu Dingen haben. Und mein Gefühl ist es auch, wenn ich jetzt 50, also wenn ich auswählen müsste, ohne irgendein Ranking, würde ich, glaube ich, Blichfeld auch wählen. Und auch, ich hätte das Gefühl, dass sie mehr Chancen hat, gegen die Top-Damen was zu reißen. Auf der anderen Seite fände ich es total falsch, irgendwie jetzt. Also ich würde, glaube ich, jetzt mit dem Ranking im Hintergrund auch diejenige nehmen, die vorne liegt. Und boah, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen muss. Das ist richtig übel. Ich wusste es gar nicht. Ich habe nur das Achtelfinale von Mia gesehen und war auch also überrascht, wie sie gespielt hat da. Und man hat sie da nicht wiedererkannt, finde ich. Aber das erklärt vielleicht dann auch einiges, dass da schon sehr, sehr viel Druck auf ihren Schultern lag bei dem Spiel.
Ja, das ist anders. Ja, das ist anders auf jeden Fall bei dem. Es fehlt uns noch Mixed. oder?
Ja, also Mixed haben wir ja nur, ja genau, ich hatte nur kurz angesprochen, dass ja da Frankreich den ersten Titel schon am Samstag klar gemacht hat mit Chiquel und Delrue. Und ja, ansonsten haben viele ja gesagt, auch so die offenste Disziplin oder die mit den meisten Paarungen, so mit Chance auf Gold auch. Wie hast du das so gesehen oder was hast du da vielleicht auch live vor Ort mitbekommen aus dem Mixed?
Erstmal fand ich, dass unsere Wildcard-Inhaber Jones und Tuck sehr, sehr gut performt haben in der Woche und ins Viertelfinale gekommen sind. War ja, glaube ich, eine der, sag ich mal, kleinen Erfolgsgeschichten aus deutscher Sicht, auch wenn es dann nicht für eine Medaille gereicht hat. Die haben dann, glaube ich, gegen Guiquel, Delrue, aber auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, und ich meine, man darf nicht vergessen, dass Tuck erstens noch extrem jung ist und zweitens seit einem Jahr maximal doppelt spielt oder Mix und doppelt spielt. Also ich glaube, ja, wenn sie gesund bleibt, ist da auf jeden Fall noch eine wirklich eine Dame mit riesigem Potenzial in dieser Disziplin. Das auf jeden Fall erstmal. Und dann, ja, es war sehr eng, ja. Ich weiß nicht, ob du das Halbfinale gesehen hast von denen gegen die Holländer. Da hätte ja gefühlt auch alles passieren können. Ich glaube, die Dänen haben ja auch in beiden Sätzen, die sie verloren haben, geführt. Die Holländer haben in beiden Sätzen irgendwie geführt. Ja, aber dann so im Finale waren schon irgendwie die Franzosen klar besser. Und ich muss auch sagen, irgendwie, das hat auch Michael Fuchs in seinem irgendwie Kommentar fürs saarländische Fernsehen hat das auch gesagt, irgendwie, dass sie sich das über die letzten Jahre auf jeden Fall verdient haben, weil sie irgendwie bisher nicht Europameister waren und sie waren jetzt irgendwie, also passt schon irgendwie, dass sie jetzt an der Reihe sind, so ungefähr, weil sie irgendwie eigentlich schon die so das knapp konstanteste Mixed in Europa waren die letzten Jahre.
Ja, aber also gerade Halbfinale war locker, weil das war super knapp gegen die anderen Dänen.
Nein. Das war nicht locker. Das Finale
war nicht locker. Ah, okay. Ja, Finale, ja.
Oder das Finale waren sie besser auf jeden Fall. Sagen wir so.
Ja. Ja, und ich fand, also das Finale hatte ich gesehen und ich fand sie da auch extrem beeindruckend. Also Delphine Delrue so gut am Netz. Also auch, die steht wirklich irre weit vorne, kommt eine schnelle, flache Abwehr in sie rein oder man versucht an ihr vorbei zu pushen und sie spielt den halt einfach super hart runter, macht da ganz viele Winner und er steht einfach daneben und ist aber immer noch schnell genug, um ins Hinterfeld zu kommen, wenn dann oben drüber gespielt wird. Also die beiden, finde ich, sind krass weit vorne im Feld, wenn man so schaut, wo stehen die im Ballwechsel und dann war erster Gedanke, ja, spiel mal drüber, aber er ist dann auch wirklich so gut und so athletisch mittlerweile, dass das auch nicht so richtig eine Option ist. Also ja. Ich fand sie im Finale auf jeden Fall extrem beeindruckend, wo sie ja schon irgendwo überlegen waren auf jeden Fall. Und ja, kann man, glaube ich, ganz klar sagen, dass das verdient ist, dass sie da jetzt auch mal den Titel geholt haben.
Ja, was ich an den beiden auch mag, ist, wie die miteinander umgehen so. Also wer schon mal Delphine Delrue auch bohrt hat, die schlägt auf jeden Fall immer sehr, sehr kräftig mit Kell ein. Also die hat ganz schön Zug mit ihrer Hand drauf, wenn die so zwischen den Ballwechseln sich abklatschen. Und auch so sonst, wie die miteinander umgehen. Ich meine, ihre Finalgegner Christian Boje sind ja auch neben dem Feld ein Paar. Aber gefühlt war in dem Spiel auf jeden Fall viel mehr Chemie zwischen den beiden Franzosen. So. Und das ist irgendwie bei denen cool zu sehen, dass da wirklich so die als eine Einheit so auftreten. Und ja, also ich kenne sie jetzt nicht persönlich oder habe jetzt auch nicht wirklich mit denen geredet, aber wirken sehr, sehr sympathisch beide.
Ja, ich finde so dieser generelle Faktor Chemie auf dem Feld und auch so unterschiedliche Persönlichkeiten im europäischen Mix super spannend. Ja. Ich glaube auch so die Disziplin, wo die meisten Mindgames und so Taktik-Sachen passieren, wo dann ja sowohl schon auf dem Feld, also bei den Paarungen untereinander sehr, sehr große Unterschiede oft sind und dann auch nochmal ganz, ganz spannende Persönlichkeiten aufeinandertreffen. So ein Matthias Christiansen und eine Selena Peak irgendwie, die, ja, da ist irgendwie schon immer sehr, sehr viel Feuer von vornherein auch drin. wenn die gegeneinander spielen. Und es ist auch super unterschiedlich alles. Also da hat jede Paarung ganz, ganz individuelle Dinge, wenn man zuschaut. Es ist daher, finde ich, auch echt extrem abwechslungsreich,
ja,
in der Hinsicht.
Vor allem, wenn halt Europäer gegeneinander spielen. Wenn das jetzt Asiaten involviert sind, die sind meistens da entspannt drauf. Aber ja, zwischen Europäern ist da mehr Mindgames, glaube ich.
Ja, richtig. Gut, haben wir zumindest nach 50 Minuten ja mal die EM halbwegs nachbesprochen und wir haben gar nicht über das Turnier, so das Rundherum, was du ja schon angeteasert hast, auch die Performance der Deutschen mit Ausnahme jetzt von Tuck und Jones gesprochen, wo es ja vor allem am Anfang auch mit dem Sieg von Jan Kollin und Bjarne auf jeden Fall noch ein Highlight gab, die dann leider in der Runde danach verloren haben. Aber was mir so bezüglich deutscher Teilnehmer so am meisten im Kopf geblieben ist, ist das Interview mit Marvin. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was Thomas Fuchs im Rahmen der Rubrik Hau druff, du Geiler, wo er jeden Tag verschiedene Spieler oder Paarungen oder Spielerinnen interviewt hat, erzählt hat. Und wo er auch gefragt wird, wie schlimm es denn jetzt ist, dass er nicht spielen kann. Und er da sehr ehrlich war, also dass er auch gar nicht, es ist ihm extrem schwer fällt, überhaupt in die Halle zu kommen und er eigentlich gar nicht hier sein will und er jetzt so, auch für dieses Interview, ja, ist er jetzt mal hierher gekommen, aber auch man merkt, welchen Stellenwert das für ihn gehabt hätte, auch für ihn so eine Once-in-a-Lifetime-Chance in seiner Heimat, also richtig Heimat auch, er aus Saarbrücken kommend, diese EM nicht spielen zu dürfen. Ja, das hat man in dem Interview auch mit Bild nochmal so in seinen Augen auch sehen können, wie wem das tut.
Ja, auf jeden Fall. Also meine einzige Lösung ist, Deutschland oder Saarbrücken muss ich für in 2 Jahren oder 3 Jahren nochmal bewerben und das nochmal ausrichten, damit dann da wirklich wir mit all unseren Topspielern auch antreten können und das noch cooler wird als diese Woche, weil ich glaube, es war alles angerichtet, dass das mega wird, wenn da halt noch sportlicher Erfolg da gewesen wäre, weil die Präsentation war überragend. Media Team hat wieder super Arbeit abgeliefert und ja, auch, also alle 15 Meter in der Stadt war irgendwelche Werbung für dieses Turnier, also irgendwelche Banner. Das Werbebudget muss riesig gewesen sein für diese Veranstaltung und ja, deswegen ist es in der Hinsicht extrem schade gewesen, dass es dann, sagen wir, unsere Topspieler oder diese so Marvin, Marc, Isabel nicht antreten konnten, Yvonne auch noch, also ja. Deswegen müssen wir uns nochmal bewerben mit Deutschland.
Das wäre super, ja. Hast du sonst noch Eindrücke aus der Halle? Also ich war ja nicht vor Ort, hab's nur aus der Ferne verfolgt, aber hatte auch viele Momente, wo ich dann mal den Stream auf der Hülo-Seite auch aufgemacht habe, wo man ja auch alle Felder streamen konnte jederzeit und es auch ganz oft einen kommentierten Stream gab, also einen deutsch kommentierten Stream. Und egal, welche Spiele da eigentlich liefen, ich fand mich immer sehr gut unterhalten, auch dadurch, dass dann da gleich 2 Kommentatoren waren, die das finde ich auch einfach sehr kurzweilig und super gut gemacht haben. Ab dem Finale war es ja dann auf sportschau.de, wo Michael Fuchs als Co-Kommentator mit dabei war, der das natürlich auch wieder super gut gemacht hat. Aber hast du noch Einblicke von vor Ort?
Ja, die ersten Tage war halt, also es gab ja, haben ja auch wahrscheinlich viel mitbekommen, immer diese Abendsession, wo auf einem Feld gespielt wurde, was glaube ich auch der richtige Ansatz ist, aber war ein bisschen schade, dass da teilweise nicht sehr viele Zuschauer waren, so die ersten 2-3 Tage. Einmal war halt irgendwie wieder Fußball dritte Liga nebenher und da konnte man nicht an der Halle parken, das hat vielleicht ein bisschen gestört, aber an sich dieses Format war super, die Präsentation war super, ich meine ab Mittwochabend war dann der Fanclub aus Obernzell auch da, die wirklich dann auch so die Stimmung ein bisschen verändern und ich liebe das, die stehen nach jedem Spiel auf, geben Standing Ovations, egal wie jetzt wer da gespielt hat und wie gut das war, aber da ist wirklich so viel Liebe für unsere Sportart. Das war wieder extrem, extrem cool, was diese Gruppe da abgeliefert hat. Und ja.
Müssen langsam mal noch ein paar mehr Vereine nachziehen.
Ja, also ja, wirklich,
das wäre vielleicht bei den Hülo Open dieses Jahr dann noch 2-3 andere Vereine sich damit anschließen und das dann noch auch weiter wächst.
Ja.
Wie siehst du die Saarlandhalle? Wie war die Halle so für die Ausrichtung von der EM?
Ja, hatte natürlich irgendwie schon Hilo Open Vibes. Also sah jetzt nicht viel anders aus, muss ich sagen. Und die Halle ist immer noch so, wie sie ist. Also ich glaube, man könnte noch eine, also wäre die Halle, haben wir glaube ich schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, wäre es noch mehr so eine Sport-Event-Halle und nicht so eine gefühlte Theaterhalle irgendwie, dann wäre vielleicht noch besser irgendwie. Aber ich fand, also ich habe jetzt einige EMs erlebt und ich muss sagen, das war mit Abstand irgendwie so die coolste ausgerichtete EM. Und auch so, also es gab riesen Bildschirme, diese, wenn die Spieler eingelaufen sind, wie das präsentiert wurde, das war super. Ja, also in der Hinsicht war das wirklich, glaube ich, gab es noch kein so Event auf europäischer Ebene. Deswegen.
Ja, cool. Also so hat es für mich auch gewirkt auf allen Bildern, was ich dann so gesehen habe. Also ich kenne die Halle ja auch gut. Dass es super, super cool aufgemacht, ausgerichtet war, aber irgendwie die Halle nicht so dazu passt für so ein Sportevent. Ja. Auch wenn man allein schon im Stream hinten so die Sitze sieht, die erstmal viel bequemer sind als so kleine Schalensitze. Aber ja, es wirkt, es hat irgendwie auf einmal ein ganz anderes Flair und es ist so sehr, sehr ungewohnt.
Ja, mich erinnert es immer an, also ich gehe auch manchmal ins Theater, so sehr, also ans Theater, wo du halt eigentlich ja erstmal so still da sitzt und genießt, was da passiert. Und es ist keine irgendwie Halle erstmal, die animiert zum Lautsein. Also so ist immer der Eindruck halt. Aber ja, lässt sich schwer ändern. Trotzdem, also die Halle können sie ja nicht ändern, aber an sich war das, wie gesagt, ein großes Lob an die Ausrichter.
Ja, cool. Ich bin gespannt, was auch bei den Hülo Open dann, die ja in ein paar Monaten sind, mit gleichen Ausrichtern, auch wahrscheinlich wieder mit einem gleichen Mediateam passiert, weil ich auch immer den Eindruck habe, es wird von Jahr zu Jahr besser. Also oder von, man muss ja sagen, Halbjahr zu Halbjahr, von jedem Turnier, was irgendwie in Deutschland stattfindet, erstmal noch eine Spur professioneller und cooler. Also da kann man sich schon wieder auf Oktober freuen, denke ich.
Ja,
auf alle Fälle. Ich habe gerade mal auf meine Liste geguckt. Eine Sache, die jetzt auch bei der EM noch ganz gut passt. Findest du, es gibt Spieler, die sich sehr ähnlich sind, so Look-alike-Spieler? Oder so, wenn du jetzt vielleicht das Gesicht nicht siehst und wenn du zuguckst, wo du die sehr leicht verwechseln könntest? Weil ich habe da jetzt zwei.
Ja.
Und ich fand tatsächlich, und sie haben dann auch gegeneinander gespielt, Oldorf, ich finde, Joachim Oldorf hat extrem viele Gemeinsamkeiten zu Anders Antonsen. Ja. Also nicht nur im Ballwechsel, sondern auch wie er läuft, so seine O-Beine, wie sein Gang. Ich finde, das von hinten, wenn die jetzt das gleiche T-Shirt anhaben, glaube ich, würde es mir schwerfallen, erstmal den Unterschied auszumachen.
Ja, also vor allem so, zwischen den Ballwechseln habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber so die Laufarbeit ist schon sehr ähnlich. Irgendwie, eigentlich sieht es nicht so super elegant aus, aber es ist trotzdem irgendwie super rhythmisch. So. Ja, das stimmt. Wir haben beide halt auch eine sehr ähnliche Körperstatur.
Ja. Ja, hast du noch was zur EM? Oder ich glaube, irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
Ich glaube nicht. War, glaube ich, alles dabei. Aber außer, dass man auf hylo.sport nochmal vielleicht vorbeischauen sollte und diese, vor allem diese Episoden Haut ruf, du Geiler. Ich glaube, es gibt ja 5 Folgen insgesamt.
Ja, genau.
Die lohnen sich auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch 2 kurze Sachen zum Abschluss. Beziehungsweise ich würde das eine einfach dir so als Hausaufgabe mal mitgeben, da kannst du drüber nachdenken und dann sprechen wir darüber nächste Woche. Und zwar, ob du schon mal gegen einen verloren hast oder ein Spiel verloren hast, wo du eigentlich auch der Favorit bist, aber danach einfach auch mit dem Fazit rausgegangen bist, okay, der hat heute einfach wirklich alles getroffen und dann so weit über seinen Möglichkeiten gespielt, dass du so ein bisschen ratlos vom Feld gegangen bist. Da kannst du mal drüber nachdenken, können wir vielleicht nächste Woche dann sprechen. Haben wir das schon mal angeteasert jetzt? Oder hast du sofort was im Kopf?
Nee, sofort würde ich sagen, kam eigentlich nur so noch nicht vor. Aber vielleicht fällt mir noch ein bis nächste Woche.
Ja, bin ich gespannt. Ja, und dann habe ich noch in ganz eigener Sache noch, was du weißt es ja auch schon, bei der Sportschule hier in Nürnberg haben wir eine neue Trainerstelle ausgeschrieben. Und zwar suche ich einen neuen Kollegen. Das heißt, wenn da draußen Kollegin, sehr qualifizierte, ja, oder eine Kollegin, unglaublich gerne auch eine Kollegin. Ja, wir haben leider viel zu wenig aktive Trainerinnen. Also natürlich beides sehr gerne, gerade aktuell zur Bewerbung ausgeschrieben. Also vielleicht sind ja auch einige, die das noch nicht mitbekommen haben, die gerne Vollzeit an einem extrem coolen Stützpunkt, einer super guten Struktur, die wir in Nürnberg an der Schule haben, einen Fulltime-Trainerjob suchen. Also es sind wirklich 40 Stunden Halle, also Fokus Halle. Es sind wenig organisatorische Aufgaben, weil wir jetzt auch einen Sportdirektor neuerdings bei uns haben, der einen da entlastet und einem die Möglichkeit gibt, wirklich auch Vollgas in der Halle zu geben. Ja, wollte ich einfach mal noch teilen. Vielleicht gibt es ja hier über den Kanal noch Leute, die man dadurch erreicht, die das noch nicht wussten.
Also ich würde sagen, es ist eine, also mir fallen kaum interessantere Trainerstellen ein. Oder, und die Bedingungen hast du jetzt ja ein bisschen angeteasert, aber lohnt sich da mal auf jeden Fall genauer reinzuschauen.
Ja, Kai, du kannst ja dann nach dem Thomas Cup auch nochmal in dich gehen, wenn du dich sortierst.
Ja, schauen wir
mal. Das vielleicht auch was für dich wäre.
Ja, mach ich vielleicht.
Gut. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, die wir ja besprochen haben mit unserer Musikaufgabe.
Oh ja.
Und ich hatte dir vor einigen Wochen schon von einer App im Privaten berichtet, die wirklich cool ist, die sich Music League nennt. Und ich weiß, Kai war direkt angefixt und hat gleich seine eigene League gestartet. Und das Prinzip von Music League ist, dass man ja sich mit Freunden zusammenfindet in einer Gruppe und es kommt jede Woche oder in festgelegten Zeiträumen, gibt einem die App ein Thema, zum Beispiel Workout-Songs. Und dann ist die Aufgabe erstmal von allen Leuten in der Gruppe ein oder je nach, man kann auch einstellen, dass es mehrere Songs sind, aber in der Regel einen Song auszuwählen, der aus ihrer Sicht da perfekt für eine Workout-Playlist ist. Und nach dem Ende des Einreichzeitraums, nach ein paar Tagen, wird dann diese Playlist für alle erstellt. Man hört sich die an, man weiß nicht, wer welchen Song eingereicht hat. Und man kann dann Punkte vergeben an die besten Songs. Man hat dann so ein Punktebudget von 10 Punkten. Und dann wird am Ende immer ein Sieger gekürt, wer die meisten Stimmen und Votes bekommen hat. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Thema. Und wir hatten jetzt überlegt, dass das ja eigentlich perfekt geeignet ist, auch um in der Badminton-Community vielleicht sich zusammenzufinden und Musik, glaube ich, auch bei vielen im Training, auf Auswärtsfahrten, in der Umkleide, nach einem Spiel und so weiter, glaube ich, auf jeden Fall ein großes, wichtiges Thema ist. Und wir deshalb eine Shuttle Talk Podcast Music League gründen möchten, die jetzt am Donnerstag, also mit Erscheinen dieses Podcasts, an den Start geht. Und wir werden da über Social Media unseren Link teilen. Der einzige Haken oder die Schwierigkeit ist, man braucht Spotify Premium dafür, was sicher viele haben, leider nicht alle. Das ist ein bisschen schade, dass das so das vielleicht den Teilnehmerkreis etwas eingrenzt. Aber ich hoffe, die meisten von euch haben das vielleicht und joinen erstmal unserer League. Und dann geht's auch gleich in der Woche 1 um die perfekten Songs für ein richtig anstrengendes Training, für eine richtig harte Halleneinheit. Ich habe schon ein paar weitere Kategorien mir überlegt und geplant, also sowas wie Auswärtsfahrten oder auch ganz spannend finde ich, Lieder, mit denen jeder zufrieden ist. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, eine Songauswahl zu finden, wenn man jetzt irgendwie einen 15-Jährigen und einen 40-Jährigen und einen Hip-Hop-Freund und einen Rock-Freund und so weiter in der Halle hat, ob es da vielleicht Lieder gibt, die einen Großteil an Leuten zufrieden machen, wenn man in der Halle eine Playlist anmacht. Und ja, der Vorteil dann der Music League ist, am Ende hat man dann diese ganzen Playlists, man entdeckt auch nochmal selber viele neue, coole Lieder. Und ich würde mich freuen, wenn man da auch darüber dann auch mit vielen von euch in dem Sinne in Kontakt kommen und auch im Podcast immer mal wieder dann die Highlights von unseren Playlists hier besprechen und vorstellen können. Also ja, ab Donnerstag gehen wir an den Start und wir zählen auf euch, hoffen auf viele Teilnehmer aus unserer Podcast-Community.
Auf alle Fälle. Und da natürlich, ihr werdet dann immer den besten Song wählen, der von mir kommt. Aber ich brauche auf jeden Fall auch Playlists für meine Zeit, weil ich dann nicht so viel in der Halle bin. da Zeit zu verbringen. Und ich liebe es auf jeden Fall, neue Musik zu entdecken. Und ja, wäre eine coole Sache. Aber Tobi, eine Sache hab ich noch, bevor wir jetzt diese Folge abdroppen. Wer gewinnt das Final Four am Wochenende? Mein Saison-Highlight. Oder mal eines meiner zwei Saison-Highlights jetzt. Komm, hau raus.
Ja, ich guck mal kurz in die Tabelle und hol mir Inspiration. Power Smash Dordelweil.
denkst du, es gibt den Heimsieg? Ja, bin ich gespannt. Ich hätte nichts dagegen auf jeden Fall. Was ich eigentlich nur sagen will, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, da ausführlich drüber zu sprechen. Es wird jetzt nach der EM eigentlich, ist es wieder ein extrem cooles Event in Deutschland. Zumindest so, wie wir es, glaube ich, geplant haben in Dordelweil. Ja, mit professionellem Licht und allem Pipapo in einer komplett nagelneuen Halle. Ich glaube, da wird alles gegeben gerade. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch Tickets für Samstag und Sonntag. Und Frankfurt ist ja für viele, oder sagen wir Bad Vilbel, was ja nah an Frankfurt ist, ist für viele sehr gut erreichbar. Deswegen, ja, Samstag, glaube ich, viel nach drei geht es los mit den Halbfinals, was eigentlich so mein Lieblingstag ist, weil da ist auf beiden Feldern halt vier Mannschaften involviert und da geht es um alles und jedes Spiel zählt. Ja, Sonntag dann, glaube ich, 14 Uhr das Finale, hoffentlich auch mit heimischer Beteiligung von Dordelweil. Ja, ich glaube, für alle, die Bock haben, auch nochmal so ein paar europäische Spitzenspieler zu sehen, ist das eine gute Gelegenheit.
Ich dachte schon gerade, als du gesagt hast, Samstag mein Lieblingstag, weil da spielt Dordelweil noch mit.
Ja, stimmt. Bisher war das aber immer so. Sonntag haben wir bisher noch nie gespielt, deswegen, aber ich hoffe, dass wir Sonntag dieses Mal auch dabei sind.
Ja. Ja, also was man, glaube ich, schon sagen muss, es ist wirklich extrem offen. Also ja. Es ist sehr, sehr schwierig, da jetzt Vorhersagen zu machen, weil jeder Kader jetzt von euch, von Bischmisheim und auch Wipperfeld, ja, seine eigenen Stärken hat und Disziplinen, wo, also erstmal überall gut besetzt, aber dann einzelne herausragende Leute auf jeden Fall überall mit dabei. Und es ist, hat auch so die Liga in der Vergangenheit gezeigt, glaube ich, da sehr schwer, irgendwelche Predictions zu machen. Ja. Also es ist alles möglich, glaube ich, zumindest für die drei Teams, ohne jetzt den anderen zu nahe treten zu wollen.
Ja, schauen wir. Aber auch Lüdinghausen hat zwei, zumindest im Herreneinzel sind die eigentlich überragend besetzt. Ja, deswegen. Also Samstag und Sonntag in Bad Vilbel in der Wilco Arena. Was auch immer Wilco heißt. Aber ja, da findet statt.
Gut. Dann ja, wünsche ich dir erstmal da viel Erfolg für dein Final Four Wochenende und allen, die dort vor Ort sind, natürlich viel Spaß. Allen anderen eine gute Trainingswoche. Join unserer Music League, die jetzt ab, wenn ihr das hört, an den Start geht. Und ja, freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören und dann den Thomas Cup vorbesprechen, der, wie mir zugezwitschert wurde, ja bei dir doch relativ hoch im Ranking von Lieblingsturnieren, ja, wie sagt man, kursiert.
Ah, echt? Habe ich das schon mal gesagt?
Ja, ich meine es irgendwo gehört zu haben. Aber werden wir dann nächste Woche ins Dunkel bringen. Genau. Bis dahin, das war's von Shuttle Talk. Für heute reicht.
Ciao.
Malaysia's hearts are broken.
Montags ist es besser, ne? Als die Woche noch nicht so.
How on earth did he get that back?
So, du hast freies Wochenende gehabt.